Länger halten wir es nicht. Ich wollte das tatsächlich ein bisschen machen, um euch gleich mit reinzunehmen in mein Thema, nämlich in diese unangenehme Spannung und dieses unangenehme Gefühl von, was passiert denn jetzt eigentlich hier? So warten und so. Warten ist nämlich ja ein Thema, das Gott mich sehr ausführlich lehrt in meinem Leben. Wer mich kennt, weiß, dass ich seit ja, ungefähr 20 Jahren, fast 20 Jahren im ICF Nürnberg bin und auch fast genauso lang Single war. Und deswegen weiß ich heute wirklich deep in my bones, worüber ich heute rede, nämlich über die Fülle in der Warteschleife. Und das ist ein Thema, da will ich gleich sagen, das ist was, das habe ich wirklich auf harte Art und Weise über viele Jahre lernen dürfen. Ich bin immer noch am Lernen, weil ich sage euch eins, Next Level ist Kinder. Da lernt man das dann auch nochmal. Genau. Jetzt habe ich schon ganz viel gesagt. Inzwischen bin ich verheiratet. Praise God. Ich habe eine wundervolle Tochter und einen ganz tollen Mann, der gerade da mit ihr spielt und sie beschäftigt, solange ich hier auf der Bühne sein darf. Und ich will euch ein bisschen in meine Geschichte mit hineinnehmen, bevor ich euch sage, was ich so lernen dürfte. Und ich hoffe wirklich, dass es den oder die ein oder anderen heute ermutigt, herausfordert und dass ihr heute mit einer neuen Hoffnung und mit wirklich einer tiefen Sehnsucht rausgeht, neu mit Gott ins Gespräch zu gehen über eure Herzenswünsche, auf die ihr wartet. Schon als kleines Mädchen habe ich immer davon geträumt, eine eigene Familie zu haben. Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, egal ob beim Puppenspielen oder beim Barbie-Spielen oder dann später, als ich Teenie war, die ganzen Rom-Coms. Ja, das war mein Thema, einen Partner finden, Familie gründen. Rom-Coms, romantische Komödien. Genau. Das war mein Thema. Und ich war eigentlich davon überzeugt, also, hey, klar, ich bin eine junge Christin, junge Christen heiraten früh, kriegen früh Kinder, also mit 30 bin ich fertig mit meinen 4 Kindern. Also das war eigentlich so ganz klar für mich. Naja, und dann wurde ich älter und älter und irgendwie kam da aber nicht so ein Mann. Naja, dann endlich kam mal einer, mit dem war ich dann zusammen, da war ich 20. Und ich habe mir da in dem Moment gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, dass ich den ja heiraten könnte. So einfach so ein bisschen so den Moment genossen. Und ich kann mich noch sehr genau erinnern, es war der 13. Februar, ein Tag vor Valentinstag. Und in der Nacht weckt mich eine Stimme auf. Kathi, das ist nicht mein Plan für dich. Ich so, okay, das habe ich jetzt geträumt, Quatsch, ne? Hab mich wieder umgedreht. Wach wieder auf, Kathi, das ist nicht meine Idee für dich. Du musst es beenden. Okay, also ich drehe mich jetzt nochmal um. Ein drittes Mal, Kathi, wenn du es nicht beendest, dann mache ich das. Wow, okay, ich glaube, ich sollte das ernst nehmen. Es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich Gott wirklich auditiv ganz klar gehört habe und wahrgenommen habe und das hat sehr viel Ehrfurcht in mir ausgelöst. Also bin ich dann am Valentinstag zu meinem Freund gegangen. Er hat gesagt, du, wir müssen das beenden. Wie, warum? Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann nur sagen, Gott hat mir gesagt, das ist nicht sein Plan. Für mich und damit ja auch nicht für dich. Und er hat dann gar nichts mehr gesagt. Er ist dann gefahren. Und ich war dann so, das war jetzt vielleicht echt, okay, was machen wir denn jetzt? Naja, also wir haben dann erstmal längere Zeit nicht gesprochen. Ich bin dann nach Amerika, erstmal so ein Semester und habe im Nachgang erfahren, haltet euch bitte fest, dass er mir da einen Antrag machen wollte. Und Gott uns beide wirklich bewahrt hat, weil jetzt Jahre später kann ich sagen, wir wären definitiv nicht mehr verheiratet. Oder wir hätten es vielleicht gar nicht erst dahin geschafft, wären aber verlobt und es wären viele Verletzungen entstanden. Genau, naja, ich war ja erstmal in Amerika, für mich war das dann erstmal so, okay, neues Kapitel, schauen wir mal. Gott hat ja gesagt, das ist nicht sein Plan, er wird einen anderen Plan haben, er meint es gut mit mir, das kommt jetzt dann schon. Ja, jetzt dann schon hat leider 13 Jahre gedauert. Und ich weiß, hier sitzen auch ein paar Singles, ich weiß, ihr fühlt es, wie ich mich gefühlt habe, vor allem wenn dann die 30 kommt. Und du denkst, ich wollte doch die vier Kinder durchhaben mit 30. Ja, was aber richtig krass war, dass Gott ganz klar zu mir gesprochen hat, nach 10 Jahren, als ich 30 war, war ich in einem ICF-Gottesdienst. Ich hatte da gerade so ein Dating laufen und der Typ hat dann aber per WhatsApp geschrieben, so, nee, machen wir doch nicht weiter. Ich so, wunderbar. Durfte dann Worship leiten an dem Sonntag im ICF. Und dann kam nach dem Gottesdienst ein Mädchen zu mir. Ich kannte das Mädchen nicht, die war auch nicht aus dem ICF. Ein junges Mädchen, 17 Jahre alt. Kam zu mir und sagt: Hey, wir üben gerade prophetisches Hören bei uns in der Youth Group. Und ich habe so ein Drängen. Gott hat gesagt, ich soll dir sagen: Ich nenne dich Ehefrau. Ich habe keine Ahnung, warum ich dir das sagen soll, ist auch ein bisschen strange, aber du wirst schon wissen, was du damit anfangen sollst. Und zu dem Zeitpunkt war ich so, okay, also es sieht gerade alles andere aus, als danach, dass ich eine Ehefrau bin oder werde. Ja, Gott, ich nehme das Wort und ich lege es dir wieder hin. Und das Krasse war, eine Woche später kommt eine Freundin zu mir und sagt: Hey, ich habe ein Wort für dich aus Römer 4. Und da heißt es: Abraham wurde Vater, weil Gott ihn bereits Vater nannte. Und in dem Moment ist es für mich wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich werde eine Ehefrau, weil du mich bereits Ehefrau nennst. Also Gott hat es total bestätigt, dieses Wort von diesem 17-jährigen Mädchen, was so treu einfach gesagt hat: Ich traue mich, ich spreche eine fremde Frau an und sage ihr, was Gott auf dem Herzen hat für sie. Ich komme nachher nochmal drauf auf diesen Vers: Abraham wurde Vater, weil er Vater genannt wurde. Und das habe ich Gott immer wieder hingelegt und gesagt: Hey, du hast mich Ehefrau genannt. Also, das ist jetzt not longer my problem. Das ist deine Sache. In meiner Herzensmessage heute will ich dir einfach nicht vorenthalten, was ich lernen musste, was ich lernen durfte. Und das ist im Kern eigentlich, dass auch wenn du gerade nicht hast, was du dir von Herzen wünschst, Gott dir ein Leben in Fülle verspricht. Du darfst jetzt Leben in Fülle erleben, auch wenn du gerade vielleicht noch auf Heilung wartest, auf ein Kind, auf einen Partner, auf eine Beförderung. Ich weiß nicht, was dein Thema ist, aber Leben in Fülle ist dir versprochen und verheißen. Ich finde, Wartezeiten sind ja so eine ganz schwierige Sache, weil man ja oft nicht weiß, soll ich jetzt abwarten? Soll ich schon was tun? Ist es überhaupt Gottes Wille für mein Leben, was ich mir da wünsche? Und ich kann dich beruhigen, in diesem Wartezimmer des Lebens bist du nicht alleine. Wenn wir in die Bibel schauen, haben wir da ganz viele Persönlichkeiten, die harte Nummern hinter sich haben. Und da sind meine 13 Jahre Popeljahre, sage ich mal. Abraham hat 25 Jahre nach der Verheißung auf seinen Sohn gewartet und auch den ein oder anderen Fehler dazwischen gemacht. Mose musste erstmal 40 Jahre durch die Wüste pilgern, bevor das Volk Israel hinausführen durfte. Noah hat viele Jahre an der Arche gebaut. Die Leute haben ihn für total bescheuert gehalten, bis endlich mal ein Tropfen Regen fiel. Ja? Und David wurde jahrelang mit Schwierigkeiten konfrontiert, bevor er seine Königsherrschaft ausüben dürfte. Und selbst Jesus, der Sohn Gottes, musste 30 Jahre alt werden, bevor er öffentlich wirken durfte und zeigen durfte: Hey, ich bin der Sohn Gottes. In Johannes 10, Vers 10 steht: Ich bin gekommen, um euch ein Leben in Fülle zu geben. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Ein Leben in Fülle zu haben heißt nicht, dass wir keinen Tag mehr, das steht da nirgendwo, dass wir keinen Tag mehr ohne Tiefen oder Trauer oder Schmerz oder Einsamkeit haben, ohne Verzweiflung, ohne Verlust. Aber es heißt, ein festes Wissen zu haben, ganz tief in uns, dass wir gehalten sind, dass wir in Geborgenheit und in Vertrauen auf ihn, auf den guten Hirten geführt werden, dass er einen Plan hat, dass wir ein Leben befreit von Angst, wir könnten ja was versäumen, führen dürfen, dass wir ein Leben erlöst von der Sorge haben dürfen, alles könnte ja irgendwie sinnlos sein. Ein Leben, das sich nicht verkrampfen muss und sich andauernd um sich selbst und unseren Herzenswunsch dreht, sondern ein geliebtes, entspanntes, vergebenes und im besten Sinne auch ein gelassenes Leben ist. Einfach, weil meine Tage und Jahre in Jesu Hand sind. Beim guten Hirten. Und das sagt das Bibelwort, dass er gekommen ist, um euch das zu geben. Dazu gab er sein Leben hin, dass wir ein volles, überfließendes Leben haben und in der Verbindung mit ihm bleiben können. Es gibt zu den einen oder anderen wirklich herausfordernden Bibelvers. Ich habe mal einen von den schönen Warteversen rausgegriffen. In Klagelieder steht, denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und der Seele, die nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu hoffen. Ich weiß nicht, was du köstlich findest, aber warten wäre jetzt dann nicht so in meinen Top 3. Ich habe mir Gedanken gemacht, was für mich die Gefahren und die Chancen des Wartens sind. Und bevor wir da noch hineingehen, will ich unbedingt noch zwei wichtige Gedanken teilen, die in der Christenwelt oft weit verbreitet sind. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich hoffe, dass es dich ermutigt, aber damit will ich wirklich brechen. Das eine ist, wenn Leute zu dir sagen, du musst einfach mehr dafür beten. Wo steht das denn? Wo steht das? Dinge treffen doch nicht ein, weil wir andauernd wie so eine Mühle dafür beten. Dinge treffen ein, weil es Gottes Plan entspricht. Oder eben nicht. Weil Gott gesprochen hat. Oder eben nicht. Natürlich dürfen wir beten und da komme ich nachher auch nochmal drauf. Aber dein Herzenswunsch wird sich nicht erfüllen oder erfüllen, weil du genug oder nicht genug dafür gebetet hast. Amen? Yes. So, und das Zweite, womit ich brechen will, ist, das mag jetzt für den einen oder anderen herausfordernd sein, aber es kommt wirklich aus Liebe gesprochen. Wirklich. Weil es dein Herzenswunsch ist, den hat Gott dir in dich hineingelegt, deswegen wird er dir den auch erfüllen. Wo steht das denn? Habe ich auch nicht gefunden in meiner Bibel. Ja? In der Bibel steht nicht, dass er uns das gibt, was wir wollen. Auch wenn das vielleicht gute und lobenswerte Dinge sind, die wir uns wünschen. Aber in Philipper steht, was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Er wird dir alles geben, was du brauchst. Alles. Aber vielleicht nicht alles, was du dir wünschst. Ich komme nachher da nochmal drauf, wie wir damit umgehen können. Und will hier nochmal anmerken, wenn Gott dir eine persönliche Verheißung oder ein persönliches Versprechen gegeben hat, das auch bestätigt hat, wie jetzt bei mir mit diesem prophetischen Wort, Gott nennt dich Ehefrau, dann kannst du zu Gott gehen und sagen, hey, das finde ich überall in der Bibel. Persönliche Verheißungen und Versprechungen, die hat Gott immer gehalten. Da können wir durchs Alte Testament gehen, das finden wir immer bestätigt, ja, durch mehrere Worte, Prophetien, und wir finden die Erfüllung. Aber Herzenswünsche? Schwierig. Sicherlich gibt es hier und da auch eine Geschichte, wo Menschen wirklich in die Diskussion mit Gott gegangen sind und Gott hat sich überzeugen lassen. Ja, das gibt es auch. Einige wenige Geschichten, wo Menschen gekommen sind und so gesagt haben, na komm Gott, komm. Und Gott dann gesagt hat, na gut. Ja, finden wir. Aber überwiegend geht es wirklich um die persönlichen Verheißungen und Versprechen. Und da komme ich nachher nochmal drauf. So, jetzt würde ich euch einladen, einen kleinen Self-Check mit mir zu machen. Die Gefahren im Warten, in solchen Warteschleifen. Und es ist ein Kampf, das will ich ganz ehrlich zugeben. Warten ist nicht immer easy. Und ich sage das jetzt hier so nach vielen Jahren, kann ich das so sagen, aber das ist lange gereift und es ist lange erkämpft. Ja? Die erste große Gefahr ist, dass wir mehr mit dem Warten beschäftigt sind, als mit dem Leben jetzt. Dass wir gar nicht mehr fähig sind zu sehen, was haben wir jetzt? Was tut gerade Gott jetzt in meinem Umfeld, in meinem Herzen? Sondern wir sehen und fühlen nur noch, was wir nicht haben, jetzt. Und das ist ganz wichtig, dass wir uns da immer wieder selbst reflektieren, lebe ich im Jetzt oder warte ich? Der zweite Punkt ist bitter werden. Ganz, ganz übel. Da spricht die Bibel auch ganz viel darüber. Und es ist unsere eigene Verantwortung, dass wir unser Herz da wirklich reinhalten. Wir können bitter werden gegenüber anderen, die das erleben, was wir uns wünschen. Wir können bitter werden gegen Gott, der doch ein guter Vater ist und uns das jetzt nicht gibt und doch sieht, wie wir leiden. Und der dritte Punkt ist, wir können einfach losstürmen und die Sachen selbst in die Hand nehmen, ohne von Gott ein Go zu haben. Und das sehen wir bei Abraham, habe es vorhin angemerkt, der gedacht hat, naja, nehme ich halt die Magd und mache mit der einen Sohn. Der Sohn war aber nicht der verheißene Sohn und es war keine gute Idee. Ismael hatte kein schönes Leben, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber das Schöne ist, Gott ist gnädig und hat seine Verheißung trotzdem eingehalten. Auch wenn Abraham da mal so ein ausgebüxt ist. Denk mal kurz drüber nach, sind da vielleicht die ein oder anderen Fallen dabei, in die du auch hineintippst. Geht gar nicht darum, dass du, kann auch nur ein Gedankenspiel sein, dass du gedanklich da hineingehst. Bist du bitter vielleicht geworden gegen Gott oder gegen jemanden anders? Wisst ihr, meine jüngere Schwester hat vor mir geheiratet, Jahre vor mir geheiratet und die wollte nicht mal. Also, wollte nicht mal. Die hat immer gesagt, ja, wenn es kommt, kommt's. Ja, und bei der kam es halt ganz schnell. Will ich bitter sein gegen meine Schwester? Nee. Das ist eine Herzensentscheidung, dass wir uns da wirklich immer wieder reflektieren. Bist du mehr mit dem Warten beschäftigt? Drehst du dich darum, was du nicht hast? Oder erlebst du, wie Gott dir Fülle schenkt in deinem jetzigen Leben, so wie es jetzt gerade ist? Im Warten gibt es aber auch wahnsinnig große Chancen. Eine Chance ist, es kann unseren Charakter wahnsinnig positiv formen. Charakterschule ist ja meist nicht sehr angenehm, aber wertvoll. Wenn wir uns während dieser Wartezeiten auf Jesus fokussieren und an ihm dranbleiben und mit ihm durch diese Warteschleifen gehen, kann sich ganz Wundervolles in deinem Leben bewegen. Es kann uns in eine ganz neue Tiefe in unserer Beziehung mit Gott hineinführen. Und für diese Charakterformung und für diese tiefe Beziehung habe ich euch meine Top-Tipps gesammelt, wie ihr aktiv warten könnt und wie ihr die Fülle Gottes erleben könnt in eurer Warteschleife. Der erste Punkt ist loslassen. Kontrolle loslassen. Gott den König in eurem Leben sein lassen. Ja? Wir können nicht kontrollieren, was wir eh nicht kontrollieren können. Du kannst nicht kontrollieren, wann du schwanger wirst. Du kannst nicht kontrollieren, ob dein Chef sagt, ey, ich sehe echt einen Schatz in dem, den befördere ich. Du kannst nicht kontrollieren, ob deine Oma geheilt wird. Warum halten wir Menschen so sehr an Kontrolle fest? Es macht so keinen Sinn. Es nimmt uns so gefangen. Wenn wir aber Gott die Kontrolle überlassen, der sagt, ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch. Ich habe eine Zukunft und Hoffnung für euch. Warum soll ich die Kontrolle behalten? Macht überhaupt keinen Sinn. Und wie gesagt, Next Level, Kinder. Ja? Wir mussten, als wir ein paar Tage mit unserer Tochter zu Hause waren nach der Geburt, auf die Intensivstation. Next Level, Kontrolle loslassen. Ich habe nichts tun können, außer da zu sein. Nichts, es war völlig in seiner Hand. Und wenn ich aber die Kontrolle loslasse und sage, Gott, du bist König in meinem Leben. Du bist König über dem Leben meiner Tochter. Du bist König, du hast gute Pläne, du hast Zukunft und Hoffnung und du hast Frieden. Dann komme ich in eine Freiheit, weil ich nicht versuche, etwas zu kontrollieren, was ich eh nicht kontrollieren kann. Also loslassen. Der zweite Punkt ist dienen. Ich glaube, ich habe, vielleicht werde ich nie wieder so viel Zeit haben in meinem Leben, wie in der Phase, wo ich Single war. Ich habe so viel gegeben. Einfach, weil ich die Zeit hatte und konnte. Und gesagt habe, Gott, jetzt ist die Zeit. Jetzt kann ich geben. Ich gebe mich dir hin. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Und ich liebe dieses Bild in Lukas 7 von der Frau, die ihr Ölfläschchen bringt und Jesus über die Füße kippt. Und wenn wir mal kurz in den historischen Kontext zoomen von dieser Frau. Die war Single und zur damaligen Zeit war es schon notwendig, dass du heiratest als Frau. Also es ging eigentlich schwierig, dass du alleine bliebst. Und die haben damals kostbares, duftendes Öl gesammelt, ja, für sich verdient, wann immer mal, haben die einzelne Tropfen gesammelt in so einem Flakon, stelle ich mir vor, um sich dann zu parfümieren und zu pflegen für ihre Hochzeit. Und was macht diese Frau? Die kommt zu Jesus mit diesem, ich sag's mal, Herzenswunsch, dieser Notwendigkeit, dass sie für ihre Hochzeit, und kippt es einfach Jesus hin. Und sagt, hier, meine Versorgung, meine Wünsche, alles, was ich gesammelt habe, was ich mühsam zusammengesammelt habe, hier hast du es. Warten ist ein perfekter Ort für Hingabe an Gott. Der dritte Punkt ist freuen und reinen Herzens bleiben. Eine Sache, die ich wirklich auch gelernt habe und die ich gerne auch an andere weitergebe, die in Wartesituationen sind. Des anderen Freude ist nicht dein Leid. Freu dich für den anderen. Wenn der andere ein Kind bekommt und du wünschst dir ein Kind, freu dich. Wenn der andere heiratet und du heiraten willst, freu dich für den anderen. Das ist ein Kampf, das ist eine Entscheidung. Aber es ist ein wahnsinniger Segen, wenn du auf der Hochzeit von deinen Freunden tanzen kannst, voller Freude, den Moment mit ihnen genießen kannst. Und ich sage euch eins, ich habe versucht es zu zählen, ich habe es wirklich nicht zusammengebracht. Wir hatten ein Jahr, da haben 6 Mädels aus meinem Hauskreis geheiratet. Und bei 3 war ich Bridesmaid. Und bei den anderen 3 habe ich auch Lobpreis geleitet. Ja, soll ich da jetzt mit so einer Fresse sitzen? Nein, Mann, ich freue mich doch für die. Natürlich schmerzt es, aber mein Schmerz darf doch nicht deren Freude mindern und darf auch nicht meine Freude für die mindern. Das ist eine Entscheidung und es kostet was. Aber in der Bibel steht, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Den nächsten Satz finde ich so schön. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Da steht's doch. Wir sollen uns freuen Und die Sanftmut, die wir haben, alle Menschen erfahren lassen. Denn der Herr ist nahe, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich sage dir, wenn du dich entscheidest für die Freude für den anderen, dann hast du, hier steht's, es wird dein Herz und deine Gedanken bewahren. Da wird kein Neid sich reinfressen können. Da wird nichts Ungesundes sich reinfressen können, weil du dich für die Freude für den anderen entscheidest und weil du dein Herz dankbar hältst. Und das ist schwierig. Deswegen ist es einer meiner Tipps, eine Herausforderung. Der nächste Punkt ist ganz klar beten. Natürlich darfst du beten für deinen Herzenswunsch. Ich habe das vorhin so gesagt, ne, also du hast noch nicht genug gebetet. Das glaube ich tatsächlich nicht, dass es, jetzt ist der Balken voll, jetzt kriegt sie den Herzenswunsch. Das glaube ich nicht. Aber natürlich darfst du beten. Halte Gott deinen Wunsch hin. Gottes Ohren bluten niemals. Du kannst ihm nicht lange genug in den Ohren liegen, ja, mit deinem Wunsch. Und wo sonst soll er denn besser platziert sein, dein Wunsch und dein Schmerz und deine Hoffnung, als bei ihm? Natürlich. Selbstverständlich. Aber ich saß neulich zu Hause und habe im 1. Johannes gelesen und da fiel mir was auf, wo ich gedacht habe, den Zusatz lesen wir vielleicht manchmal einfach so drüber. Ja? Da steht nämlich, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht. Kurz mal so, stimmt. Also Gott erhört nicht pauschal jedes Gebet. Ja? Wir dürfen uns leiten lassen im Gebet vom Heiligen Geist. Und ich komme zu meinem nächsten Punkt, der gehört nämlich dazu. Hören. Hast du Gott mal gefragt, was sein Wille ist im Bereich deines Herzenswunschs? Hast du Gott mal gefragt, Gott, was ist denn deine Perspektive für mein Leben? Was hast denn du da vor? Soll ich überhaupt ein Team leiten auf der Arbeit? Siehst du das für mich? Soll ich überhaupt mit 20 heiraten und 4 Kinder kriegen? Ist es dein Plan? In der Bibel sagt Gott mehrfach, ihr hört meine Stimme. Und wir sehen durch die ganze Bibel, dass Gott immer wieder ganz klar spricht. Und ich glaube, dass Hören eine Riesenherausforderung ist, weil es könnte ja auch was kommen, was uns jetzt erstmal nicht so gefällt. Oder was uns herausfordert. Hören auch, wo darfst du jetzt eigentlich aktiv werden? Wo bist du vielleicht einfach zu passiv? Wo will Gott, hey, mach mal einen Schritt. Melde dich auf einer Dating-Plattform an. Oder, hey, es ist voll okay, startet die Kinderwunschbehandlung. Macht es, ich stelle mich zu euch. Oder, hey, im nächsten Gespräch mit meinem Chef, da frage ich nach der Beförderung. Da sage ich, ich will ein Team leiten. Aber nur dann, wenn wir gehört haben und von Gott gehört haben, go, mach das, stell mich zu dir. Ich bin da mit drin, ich bin mit dir unterwegs. Hören, krasse Herausforderung. Der nächste Punkt ist weinen. Weine, heule, hau den Schmerz raus darüber, dass du gerade das nicht hast, was du dir so sehr wünschst. Ich liebe David. Das ist ja eine richtige Heulsoße. Ey, ich liebe die Psalmen zu lesen. Und wie wunderbar ist es, dass er echt ganz oft, hast du mich verlassen? Was soll das? Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende. Und wisst ihr, wie die meisten Psalmen enden? Das liebe ich so sehr. Aber du bist mein König und ich ordne mich dir unter und ich lobe dich und ich ehre dich und mein Leben gehört dir. Also heult, heult Rotz und Wasser. Der Schmerz muss raus. Mit dem Schmerz immer runterschlucken, nicht gut, nicht gesund. Kann euch jeder Psychologe bestätigen. Der nächste Punkt, einer meiner Herzensthemen, Anbetung. Bete Gott an. Wie oft kamen Leute zu mir nach dem Gottesdienst, wenn ich Worship geleitet habe, ey, voll krass, wie du Gott lobst, obwohl du immer noch Single bist. Hä? Also, Gott ist doch derselbe gestern, heute und morgen. Der ist doch immer wert, angebetet zu werden. Und wisst ihr was, das finde ich an Gott so genial. Das habe ich im Worship-Team schon, die hören es jetzt zum 50.000. Mal. Aber was ich an Gott so liebe, wir beten Gott an, ja, wir machen ihn groß. Wir sagen, wir lieben dich, du bist herrlich, wunderbar, alle Ehre gehört dir. Und eigentlich ist es ja was wir für ihn tun. Aber Anbetung hat immer so eine Wechselwirkung. Das ist immer so. Ja? Wir machen ihn groß und sagen, Gott, du bist mein König. Und was ist in der unsichtbaren Welt? Oh, okay, ihr König ist Gott. Deine Pläne sind gut für mich. Oh, mein Herz. Ja, stimmt, seine Pläne sind gut. Das hat immer so eine Wechselwirkung, Anbetung. Ja? Du gibst ihm Ehre und er freut sich mega. Und gleichzeitig wäscht es so über dich und es erinnert dich. Ja, stimmt, ich singe die Wahrheit. Du bist ein Miracle Worker. Stimmt, du hast mich nicht vergessen. Du siehst mich. Es verbindet uns neu mit Gott. Und es setzt ein Statement in der unsichtbaren Welt. Stimmt. Die gehört zum König. Der nächste Punkt ist Hoffen. In Römer 8 steht, Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er auch nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein. Er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie es Gott möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Setzt du deine Hoffnung auf das Richtige? Hoffst du auf deinen Ehemann? Hoffst du auf die Heilung? Hoffst du auf ein Kind? Oder setzt du deine Hoffnung auf den einen Gott, der gesprochen hat, dass alle Dinge dir zum Besten dienen müssen? Das ist keine Option. Dein Warten muss dir zum Besten dienen. Das Ausharren muss dir zum Besten dienen. Es muss mir zum Besten dienen, dass ich nicht mit 20 schon geheiratet habe und 4 Kinder gekriegt habe. Muss mir zum Besten dienen. Finde ich irgendwie erleichternd zu wissen, dass das keine Option ist, sondern dass Gott mir das versprochen hat. Das ist doch irgendwie tröstend. War ein Vers, den ich Gott ziemlich oft vorgehalten habe. Und ist auch heute tatsächlich, wenn mein Mann und ich zusammen beten, um eine Entscheidung zu treffen, eine Grundlage, wo wir sagen, hey, Gott, dient uns das jetzt zum Besten? Sprich mal, ist es gut, wenn wir so entscheiden? Dient uns das zum Besten? Also es ist ein Vers, der oft so pauschal dahingeslappt wird, aber der eigentlich ganz schön tief ist. Vor allem in solchen Warteschleifen. Und der letzte Punkt, den ich habe, das ist etwas, wo ich ganz, 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 ganz viel Segen erlebt habe, ist der Punkt Teilen. In Galater steht, ein jeder trage des anderen Last, dann werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Ich wüsste nicht, was ich gemacht hätte, ohne Familie, Freunde, Leute hier in der Gemeinde, die diesen Wunsch mit und für mich mitgetragen haben. Die da Gott mit in den Ohren lagen. Die mich ermutigt haben, durchzuhalten. Wir sehen das so oft. keiner alleine gibt so schnell auf. Und ich habe so viele wirklich auch tolle Freundinnen gesehen, die aus Gemeinde weg sind, die Gott ja nicht mehr viel von ihm wissen wollen, weil sie noch alleine sind. Du brauchst ein Rudel, was dich mitträgt, was deinen Wunsch mitträgt. Es müssen nicht 10.000 Leute sein. Und ich sage euch eins, eine Freundin von mir aus London, die hat mich irgendwann angerufen und hat gesagt, Kadi, ich habe auf dem Herzen, ich werde jetzt einmal die Woche einen Tag fasten und beten für deinen Mann, bis du heiratest. Und das hat die 3 Jahre lang gemacht. Solche Freunde brauchst du. Und wenn ich nicht mehr konnte und saß daheim am Klavier, Gott, du hast doch gesagt, aber es kommt nicht und ich kann nicht mehr und ich mag nicht mehr. Ja, dann war da eine Louise, die mir geschrieben hat, hey, heute bete und faste ich wieder. Und ich glaube, dass Gott sein Wort hält. So wichtig, dass wir uns nicht nur um uns selbst drehen. Es ist so wichtig, dass wir einander unterstützen, aktiv zu warten, nicht bitter zu werden, nicht einfach loszurennen, uns nicht um uns selbst zu drehen. Es ist so wichtig, dass wir das lernen, weil ich sage euch eins, nach der Warteschleife ist vor der nächsten Warteschleife. Es wird immer was geben, worauf du wartest. Hast du den Mann, wartest aufs Kind. Hast du das Kind, wartest aufs Haus. Hast du das Haus, wartest auf die Karriere. Hast die Karriere, wartest auf die Heilung der Oma. Also du wirst immer auf irgendetwas warten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das lernen. Die Fülle, die Jesus hat, zu erleben, auch im Warten. Und ich würde uns jetzt als Gemeinde, auch wenn du heute Gast bist, würde ich dich gerne herausfordern. Wir machen jetzt eine Umfrage, die habe ich vorhin geskippt, Elia. Worauf wartest du heute? Und ich lade dich ein, das ist anonym, ist völlig anonym. Also das sieht keiner, wer was eingibt. Holt mal eure Handys raus, genau, QR-Code scannen. Und dann schreibt doch mal auf einen Partner, auf ein Kind, auf die Heilung, auf die Karriere. Keine Ahnung, auf was wartest du heute? Und dann gucken wir mal, was so die Themen sind aktuell.
Da steht Type Question, aber da könnt ihr euer Thema einfach reinschreiben.
Genau, also ich sag's nochmal, es gibt zwei, die eine Frage, die habe ich jetzt einfach übersprungen, aber oben könnt ihr so Type Question auswählen und da könnt ihr euer Thema einfach reinschreiben. Und wir warten noch kurz und dann kann der Elia das Ergebnis an die Wand werfen. Schaut gut aus. Seid ihr fertig? Nee? Okay, warten wir noch kurz. Ungeduldig? Oh ja, da bin ich auch dabei. Kriegen wir es hin, Elia? Ja, Geduld, genau. Ja. Geduld ist nicht so einfach. Da, ich sehe so eine rote Uhr, ich bin schon drüber. Okay, sehr gut. Schauen wir uns das nochmal an. Was steht da? Zeit für mich, psychische Gesundheit, finanzielle Sicherheit, ein Partner, Liebe, Kinder, Ehemann, Frieden, Partnerin, Haus, Ehemann, Partner, Partnerschaft, Karriere, Arbeitsstelle. Huch, das war zu schnell. Ach so, deswegen springt's, okay. Partner, Partner, neue Arbeitsstelle, Haus, Partner, berufliche Entscheidung, Bewerbung, ja, Berufseinstieg, Partnerschaft, Beziehung, Partner, Freunde, Jesu kennenlernen, Perspektive, Hausbau, Perspektive, Motivation, Kraft, das Gute zu sehen, Ruhe, Hilfe in Beziehung, Gesundheit, Erkenntnis, Gott, genaue Bestimmung meiner Berufung, ein Visum, oh ja, das ist auch brenzliche Wartesituation, oh ja, Erfolg, Glauben, Erfolg, mein Rucksack, ist der verloren gegangen? Mit irgendeiner Fluglinie? Das ist gut, okay. Der Ben aus Ecuador, sein Koffer, der wartet auf seinen Koffer, oder hat er den inzwischen? Okay, also ihr seht, viele Wartethemen und ich würde euch jetzt einladen, euch ein Thema von diesen rauszugreifen, was nicht deins ist. Das jetzt auf dein Herz zu nehmen und damit zu Gott zu gehen und zu sagen, hey, ich sehe diese eine Person, die da auf ihr Visum wartet. Und ich bitte dich jetzt, Gott, dass du dieser Person Worte schenkst, dass du zu der Person sprichst, dass du der Person eine neue Perspektive schenkst auf ihre Wartesituation. Natürlich bestürmen wir dich, Gott, auch, dass du das Gute, was du für die Person bereithältst. Und wenn dieser Herzenswunsch deinem Willen entspricht, hey, dann bestürmen wir dich, dass du da jetzt endlich wirkst und einen Durchbruch schenkst. Und wir laden den Heiligen Geist ein, uns aufzumachen, zu hören, uns einen langen Atem zu schenken. Lass uns jetzt eine Gebetszeit nehmen, das kannst du alleine machen, das kannst du auch mit der Person machen, mit der du hier bist, die neben dir sitzt. Aber greift euch ein Thema für eine Person hier im Raum und bringt das zu Gott. Und ich will einfach glauben, Gott, du sagst, deine Schafe hören deine Stimme. Ich will glauben, dass du sprichst, dass du neue Perspektive schenkst. Neue Blickwinkel. Prophetische Worte. Ermutigung. Offenheit dafür zu sagen, Gott, was ist dein Wille? Die Band wird jetzt dann noch ein bisschen spielen. Wir beten, wir bringen die Themen vor Gott. Und dann lasst uns wirklich im Lobpreis ausrichten auf unseren König, ihn wieder neu auf den Thron unseres Lebens setzen, unsere Hoffnung neu auf ihn setzen. Hey, wir haben ein Leben in Fülle verheißen. Wir haben die Perspektive der Ewigkeit mit Jesus. Puh, das ist bessere Perspektive, kriegen wir nicht. Gott aber kann viel mehr tun, als wir uns jemals von ihm erbitten oder auch nur vorstellen oder erträumen könnten. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus und für alle Zeit loben und preisen.